Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 108, Kausar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صدق الله العلي العظيم.
Zunächst eine kleine Information. Die Kommentatoren sind der Auffassung, dass die Götzendiener Mekkas, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, nachdem auch dessen letzter Sohn bereits im Kindesalter gestorben war, ihn als nachkommenslos verhöhnten, als jemanden, dessen Geschlecht sich nicht fortsetzen werde. Doch Gott offenbarte ihm, dass ihm Kausar gegeben werde, eine Fülle des Guten an reichem Segen. Das in der Sure erscheinende Wort Abtar, nachkommenslos, ist Hinweis darauf, dass diese Fülle an Gutem und Segen durch die Kinder und Kindeskinder Fatimas, Salamullah alaiha, die Tochter des Propheten, durch Kausar hervorgehen wird. Seine Nachkommenschaft, die sich bis ans Ende der Zeiten fortsetzen wird und reich an Segen ist, bis ins Paradies hinein. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wahrlich, wir haben dir, Prophet, Kausar, das heißt eine Fülle an Gutem gegeben. So bete zu deinem Herrn und opfere. Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne Nachkommenschaft ist.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 15. April 2021, gleich dem 26. Fahrwaldin 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Deswegen einiges Wunder«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag mit dem Titel »An der Schwelle zur Helligkeit«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt warnt vor Hinauszögerung der Gespräche über Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens. IAEA-Inspektoren besuchen Atomanlage in Natanz. Rouhani weist US- und EU-Bedenken hinsichtlich Irans Anreicherungsniveaus von 60% ab. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt warnt vor Hinauszögerung der Gespräche über Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Sayyid Ali Khamenei warnte vor der Hinauszögerung von Gesprächen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015. Und bekräftigte, dass Iran erst dann zu seinen Verpflichtungen im Rahmen des Abkommens zurückkehren wird, wenn es bestätigen konnte, dass alle US-Sanktionen aufgehoben wurden. Ayatollah Khamenei sagte am Mittwoch, er habe iranische Diplomaten angewiesen, mit den Verhandlungen fortzufahren, warnte sie jedoch davor, dass sich die Gespräche nicht hinziehen sollten. Die Gespräche sollten nicht erodierend werden, sagte das Oberhaupt. Sie sollten nicht so sein, dass die Parteien die Gespräche in die Länge ziehen und hinauszögern. Das ist schädlich für das Land. Die Tatsache, dass die Amerikaner über direkte und indirekte Verhandlungen mit Iran sprechen, liegt nicht daran, dass sie verhandeln und die Wahrheit akzeptieren wollen, sondern daran, dass sie Iran ihr falsches Argument aufzwingen, bemerkte der Vorsitzende. Eine iranische Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Außenministers Abbas Araghchi ist in der österreichischen Hauptstadt Wien zu einer weiteren Gesprächsrunde mit den 4+1 Ländern Großbritannien, Frankreich, Russland, China und Deutschland, um einen Weg für den Wiedereintritt der USA in das Atomabkommen zu finden, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, bezeichnet wird. Ayatollah Khamenei betonte, dass die Haltung der Islamischen Republik zu diesem Thema, dass die Vereinigten Staaten als Mitglied, die in der Vergangenheit wiederholt gegen ihre Verpflichtungen verstoßen hat, zuerst die Sanktionen aufheben müssen, von einigen an den Gesprächen beteiligten Europäern vertraulich geteilt wird. Wenn es jedoch um Entscheidungen geht, verneigen sie sich vor den Amerikanern und handeln nicht unabhängig, sagte er. Die meisten Vorschläge der Amerikaner sind arrogant und verachtungsvoll. Sie sind keinen Blick wert, bemerkte Ayatollah Khamenei. IAEA-Inspektoren besuchen Atomanlage in Natanz. Die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA haben am Mittwoch die Atomanlage in Natanz in Zentraliran besucht. IAEA-Inspektoren setzen ihre Verifizierungs- und Überwachungsaktivitäten in Iran fort, hieß es in der IAEA-Erklärung, die gestern veröffentlicht wurde. Die IAEA werde weiterhin über relevante Entwicklungen in Bezug auf das Atomprogramm Irans an den Gouverneursrat berichten, so die IAEA weiter. Am Sonntagmorgen kam es zu einem Vorfall in einem Tal des Stromverteilungsnetzes der Urananreicherungsanlage in Natanz. Dieser iranische Nuklearstandort war in der Vergangenheit auch schon das Ziel gemeinsamer US-amerikanisch-israelischer Cyberangriffe. Die iranischen Behörden kündigten Vergeltung sowie eine Ausweitung ihrer nuklearen Aktivitäten an. Am Dienstagabend begann Iran eine Urananreicherung auf 60% im Shahid Ahmadi Roshan Anreicherungskomplex in Natanz mit 2 Kaskaden neuer Zentrifugen. Die IAEA bestätigte dies und gab am Mittwochabend bekannt, Iran habe die Urananreicherung in Natanz auf 60% vorbereitet. Iran beabsichtige, 1,24 IR-1-Zentrifugen in der Atomanlage Natanz zu installieren, fügte die Internationale Atomenergiebehörde hinzu. Die Europäische Troika äußerte sich besorgt über die Entscheidung Irans, die Urananreicherung auf 60% zu erhöhen. Frankreich, Großbritannien und Deutschland sagten in einer gemeinsamen Erklärung, diese Entscheidung verstärkte die Anreicherungsmacht Irans. Das Vorgehen Irans ist eine gefährliche Entwicklung, da die Produktion von Uran mit einem hohen Anreicherungsgrad ein wichtiger Schritt für die Herstellung von Atomwaffen ist. Das Bedürfnis Irans nach Uran mit einem hohen Anreicherungsgrad ist nicht überzeugend, hieß es in der Erklärung der Europäischen Troika. Rouhani weist US- und EU-Bedenken hinsichtlich Irans Anreicherungsniveaus von 60% ab. Präsident Hassan Rouhani hat die Besorgnis der Europäer und der Vereinigten Staaten über die jüngste Entscheidung Irans, mit der Anreicherung von Uran auf 60% Reinheit zu beginnen, zurückgewiesen und erklärt, die beiden Seiten hätten eine falsche Vorstellung von Teherans jüngsten Abhilfschritt. Am Donnerstag wies Rouhani die Behauptung zurück, dass das neue Anreicherungsniveau Irans ein Schritt in Richtung waffenfähiges Uran sein könnte, und betonte die Bedeutung der diplomatischen Bemühungen in Wien, die darauf abzielen, das Atomabkommen zwischen Teheran und den großen Weltmächten von 2015 wiederzubeleben. Es ist unerheblich, wann der Feind zur Vernunft zurückkehren und den Mut vor dem Gesetz zeigen wird. Aber wir sind sicher, dass es für die Vereinigten Staaten und die Länder, die an dem JCPOA teilnehmen, keine andere Möglichkeit gibt, als vollständig zur Resolution 2231 und zum JCPOA zurückzukehren. In diesem Fall werden wir nach Überprüfung sofort zu allen unseren eigenen Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA zurückkehren, sagte er und verwies auf das Atomabkommen zwischen Iran und den Weltmächten. Der iranische Staatspräsident sagte, wir hätten auch zuvor Uran auf 60% anreichern können. Heute könnten wir auch eine 90%ige Anreicherung durchführen, wenn wir es wollten. Wir sind jedoch entschlossen, unser Versprechen zu halten. Wir streben keine Atombombe an, sagte er mit Bezug auf ein religiöses Dekret des Oberhauptes der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, das die Herstellung, den Besitz und die Lagerung von Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen verbietet. China verurteilt Sabotageakt gegen iranischen Nuklearstandort Natanz. China hat kürzlich eine Sabotageoperation gegen die iranische Nuklearanlage Natanz kritisiert und vor den unvorhersehbaren und unschätzbaren Auswirkungen solcher nuklearen Terrorakte gewarnt. China verurteilt nachdrücklich den Sabotageangriff auf die iranische Nuklearanlage Natanz, sagte der Sprecher des Außenministeriums Zhao Lijian am Mittwoch auf einer regelmäßigen Pressekonferenz in Peking. Wir sind entschieden gegen Angriffe auf kerntechnische Anlagen, was ein ernstes Problem darstellt und unvorhersehbare und unschätzbare Folgen haben kann, fügte er hinzu. Der chinesische Sprecher sagte weiter, die iranische Nuklearsituation sei jetzt in einem kritischen Punkt angelangt und rückte die feste Unterstützung seines Landes für die Lösung der Probleme im Zusammenhang mit dem Nuklearfall mit diplomatischen Mitteln aus. Es ist unbedingt erforderlich, das JCPOA baldigst wieder auf Kurs zu bringen und die legitimen und rechtmäßigen Rechte und Interessen aller Parteien zu wahren, sagte er unter Bezugnahme auf das multilaterale Atomabkommen. Zhao äußerte die Hoffnung, dass alle Seiten in dieser Hinsicht eine befähigende Atmosphäre und die notwendigen Bedingungen schaffen könnten. Als Antwort auf eine Frage zu Chinas Haltung gegenüber der Ankündigung Irans, die Urananreicherung mit 60% Reinheit zu beginnen, forderte der Sprecher alle relevanten Parteien auf, Selbstbeherrschung zu üben. Er betonte, dass alle Mitglieder daran arbeiten, die bedingungslose Rückkehr der USA zum Deal und den Widerruf aller relevanten Sanktionen zu ermöglichen und Bedingungen zu schaffen, um den Deal wieder auf Kurs zu bringen. Biden: Zeit ist reif, Amerikas längsten Krieg zu beenden. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, will die US-Truppen bis zum 11. September aus Afghanistan abziehen. Es ist Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden, sagte Biden am Mittwoch in seiner Rede in Washington. Es ist Zeit für die amerikanischen Truppen nach Hause zu kommen, so der US-Präsident weiter. Obwohl wir in Afghanistan nicht weiter militärisch involviert sein werden, wird unsere diplomatische und humanitäre Arbeit weitergehen, sagte Biden. Ein hochrangiger US-Militärverantwortlicher gab gestern bekannt, dass die USA ihre Soldaten ohne weitere Bedingungen bis zum 11. September, dem 20. Jahrestag des US-Krieges in Afghanistan, aus dem Land abziehen wollen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte gestern ebenfalls den Abzug der NATO-Soldaten zeitgleich mit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan an. Stoltenberg räumte ein, Afghanistan zu verlassen, sei keine einfache Entscheidung und es bringe Risiken. Es handle sich um ein Dilemma, denn die Alternative zum Abzug hieße, sich auf eine lange militärische Verpflichtung mit offenem Ende einzustellen. Es liegt jetzt am afghanischen Volk, einen nachhaltigen Frieden aufzubauen, sagte Stoltenberg am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem US-Außenminister Antony Blinken. Die Taliban fordern einen Abzug aller US- und NATO-Truppen aus Afghanistan bis zum 1. Mai, also deutlich vor dem von den USA genannten Termin am 11. September. Russland besteht auf friedliche Lösung der Ukraine-Krise. Russland hat betont, dass die Krise in der Ukraine friedlich gelöst werden sollte, während die Vereinigten Staaten und andere NATO-Länder Militärpersonal und Ausrüstung in das Land entsenden, in dem die Regierungstruppen im Osten gegen ethnische Russen kämpfen. In einem Telefongespräch am Mittwoch mit Ann Lind, der amtierenden Vorsitzenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit OSZE und Schwedens Außenministerin, sagte Lavrov, Russland sei an der Lösung der Ukraine-Krise ausschließlich auf friedlichem Wege interessiert und betonte, dass sich alle Seiten auf die Umsetzung des Minsker Abkommens konzentrieren sollten. Das Waffenstillstandsabkommen wurde 2015 mit französischer und deutscher Unterstützung in der belarussischen Hauptstadt Minsk zwischen Kiew und Moskau unterzeichnet. Beide Parteien haben sich jedoch mehrfach gegenseitig beschuldigt, gegen den Waffenstillstand verstoßen zu haben. Lavrov äußerte Besorgnis über die Eskalation, die durch die Übertragung von Personal und Waffen aus Kiew an die Kontaktlinie in die unbeständige Donbass-Region verursacht wurde und warf der ukrainischen Armee regelmäßigen Beschuss in den Vorstädten von Donetsk und Luhansk vor. Der russische Außenminister äußerte die Hoffnung, dass der amtierende schwedische OSZE-Vorsitz die notwendigen Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen, dass Kiew seinen Verpflichtungen zur Lösung des Konflikts strikt nachkommt. Lavrov appellierte zudem an die OSZE, um die humanitären Probleme der Bevölkerung in Donetsk und Luhansk zu lösen, indem sie die wirtschaftliche Blockade der Gebiete erkennt. Er machte Linde ferner auf den Mangel an Objektivität bei der Arbeit der OSZE-Beobachtermission in Donbass aufmerksam. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 16 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13 Grad, Mashhad 16 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am Sonntag, dem 11. April, hat offenbar Israel erneut das legale und friedliche iranische Atomprogramm angegriffen. Der unprovozierte Angriff auf die Produktionsstätte Natanz, 155 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran, erfolgte mitten in den nach langem Tauziehen wieder begonnenen 4+1 Verhandlungen mit Iran. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörsel, äußert sich im Interview zu den großen politischen Schäden israelischer krimineller Politik. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörsel, Sie sagten vorhin, dass möglicherweise Washington informiert worden sei schon vor dem Anschlag. Aber ich habe auch eine Stellungnahme aus einer nicht genannten Quelle in den USA, die diesen Anschlag nicht begrüßt, aber jedenfalls sich darüber gefreut hat. Das bedeutet, dass sie sich so abgestimmt haben, Israels und die USA, bevor dieser Anschlag ausgeführt worden ist.
Welches Medium hat dieses eine anonyme Zitat gebracht?
Gestern haben fast alle internationalen Medien darüber berichtet.
Ah ja, okay. Das ist an mir hier vorübergegangen. Das ist nicht, wie soll man sagen, stand nicht in der New York Times und auch nicht im Spiegel. Also das ist so eine Geschichte. Spannend. Man weiß nicht genau, also ich weiß jetzt im Moment nicht, was ich genau davon halten soll. Haben Sie ein Wortlaut davon? Können Sie ein bisschen davon etwas sagen?
Ich habe gehört, dass die USA sich darüber gefreut haben, über diesen und diese Freude auch zum Ausdruck gebracht haben.
Das ist, ich hätte das jetzt so geschlossen, weil ich dieses nicht gehört habe, dass bei Ausbleiben irgendwelcher bösen amerikanischen Reaktionen man vermutlich zufrieden ist mit dem, was der Verbündete Israel da getan hat. Aber dieses Statement natürlich weist darauf hin, dass, wie soll man sagen, es mehr als Zufriedenheit sein könnte, also mehr als Note 3 im deutschen Schulsystem, sondern vielleicht sogar eine 2 oder eine 1. Ja? Also es ist schon, ich lache, aber im Grunde genommen reden wir von Gewaltakten, einschließlich Morden, und wir reden von krassen Verletzungen aller möglichen nationalen und internationalen Rechtssysteme. Und wir reden ja auch von einem wichtigen Staat und einem früheren sehr wichtigen Geschäftspartner, bis eben die Sanktionen so gegriffen haben, dass alles heruntergedreht wurde. Ein Land wie Iran mit gewaltigen Gasvorräten und großen Ölvorräten, wo man sich als Europäer sagen könnte, ja, gerade aber auch als Deutscher, denn das iranische Volk fühlt sich ja Deutschland nach wie vor immer noch gut verbunden, auch wenn diese Verbundenheit allmählich abnimmt natürlich, durch unser Verhalten auch, dann könnte man ja auch sagen, so einen wichtigen Nachbarn Europas wollen wir doch nicht sinnlos und ungerecht verärgern. Das tun wir aber, und das ist eindeutig gegen europäische Interessen. Das ähnelt dem miesen Umgang mit der Türkei und dem rabiaten, schlechten Umgang mit Russland. Und was passiert hier? Von außen, nicht aus Europa, werden wir gezwungen, uns mit wichtigen Kräften in unserer weiteren Nachbarschaft oder in der direkten Nachbarschaft, wie eben Türkei und Russland, regelrecht zu zerstreiten oder im Fall von Russland hier regelrecht Aggressionen zu schüren bei den anderen mit dummem, ungerechtem Verhalten. Ich will das einfach mal in diesen Kontext stellen.
Herr Hostel, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat kein Hehl draus gemacht, dass er auf jeden Fall gegen jede Vereinbarung zwischen Iran und den westlichen Staaten diesbezüglich ist. Deshalb vermutet man, dass die Israelis oder der israelische Ministerpräsident dabei ist, alles, was bislang zwischen Iran und Gruppe 4+1 erreicht worden ist, zu zerstören.
Das ist etwas sehr Wichtiges, ja, denn bisher, nämlich, vor Trump, Trump hat ja sozusagen mehr für die kriminelle israelische Außenpolitik getan als jeder US-Präsident zuvor und als je auch von Beobachtern in den USA für klug gehalten worden ist. Das muss man dazu sagen. Die versammelte Expertenschicht hat gesagt, das ist völlig überzogen, das soll man gar nicht machen, das ist unklug und wohin soll das führen? Das war ja der Tenor. So, nun kommt also nach Trump ein Präsident, Joe Biden, der das auf keinen Fall fortsetzen möchte und der stattdessen das JCPOA, den Atomvertrag mit Iran, wiederbeleben möchte. Großer Ärger in Israel, erklärtermaßen findet man das völlig falsch und will man gar nicht und sowas ähnliches. Aber dass der Iran in dieser Weise sozusagen den künftigen neuen Vertragspartner Iran für ein erneuertes Atomabkommen beschießt sozusagen oder mit Anschlägen überzieht, das finde ich eine sehr krasse und neue Angelegenheit, weil damit praktisch Israel Europa und den USA Handlungsoptionen wegnimmt durch Gewaltaktionen. Und hier bin ich gespannt, wie die europäische Politik und die USA damit umgehen werden. Aber mein Verdacht ist ganz eklig, sage ich Ihnen ganz offen. Ich glaube, die sind außenpolitisch, innenpolitisch, geistig, moralisch, was immer man möchte, so schwach, dass sie es nicht schaffen, ein durchgedrehtes, durchgeknalltes Israel mit einem kriminellen Politiker an der Spitze, der nur knapp dem Knast entrinnt, und zwar deshalb, weil das israelische politische System nicht in der Lage ist, einen korrupten Politiker vom politischen Vermögen eines Netanyahu Einhalt zu gebieten. Ist doch unglaublich. Das ist die Situation. Die wievielte Wahl war das jetzt in Israel, die wieder unentschieden ausging? Das ist doch nur noch ein Witz eigentlich, was da in Israel als demokratische Politik verkauft wird. Und auch wächst die Unzufriedenheit in Israel. Und nun sind ja auch die Posten, mit denen man unzufriedene Politiker bestechen könnte, zwar schon weit ausgeweitet worden, aber irgendwann ist man dann so weit, dass man vermutlich jeden Israeli in irgendeinen wichtigen Staatsjob bringen muss, damit sie alle die Klappe halten. Ich weiß es nicht. Ich drücke mich hier mit Absicht ein wenig salopp aus, weil wir uns längst, ich will mal sagen, im Abseits eines gesunden demokratischen Staatsverständnisses, so wie ich es mal in der Schule vorgegaukelt bekommen habe, verabschiedet haben. Das ist weg. Und das ist für mich eigentlich die schlimmste Situationsbeschreibung, weil wir dann nämlich gar nicht wissen, was die Zukunft bringen kann, wenn die eine Seite dermaßen kriminell handelt, darüber auch noch sich heimlich zufrieden äußert und nicht weiß, dass sie insgesamt den Weltfrieden wieder einmal kräftig untergraben haben.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Deswegen einiges Wunder. Bleiben Sie dran!
Deswegen ewiges Wunder. Die Offenbarung des Korans geschah in einer Zeit, in der die arabische Dichtung und Redekunst einen Höhepunkt erreicht hatte. Sprachkünstler präsentierten ihre besten Werke auf dem großen Marktplatz Okaz nahe bei Mekka. Die prächtigsten wurden von Begutachtern ausgesucht, in goldener Tinte verfasst und an der Mauer der Kaaba in Mekka aufgehängt. Dies war eine große Ehre für ihre Verfasser. Als die besten aller Gedichte galten die sieben Qasidah von bekannten Poeten. Es waren vielstrophige Gedichte und sie wurden Mu'allaqat al-Sab'a, die sieben hängenden Gedichte, genannt. Aber da wurde der Koran offenbart. Dessen Aussagekraft und literarische Darbietung war so wunderbar und faszinierend, dass er alle bisherige Eloquenz in den Schatten stellte und kein Sprachkünstler mit ihm konkurrieren konnte. Labid ibn Rabia, der eine der sieben hängenden Gedichte verfasst hatte, fühlte sich dermaßen von dem Koran angezogen, dass er die Dichtung aufgab und jede Gelegenheit nutzte, um den Koran zu lesen. Als er gefragt wurde, warum er nicht mehr dichte, sagte er, angesichts des Korans könne er nicht mehr dichten, und erklärte, dass ihm die eigene Dichtung sinnlos erscheine. Labid ibn Rabia sagte, ich habe eine solche Freude am Koran, dass ich kein Wort mehr wüsste, das ihn überragen würde. Die Offenbarungsverse, die auf den Propheten des Islams herabgesandt wurden, besaßen also eine sprachliche Wunderkraft. Besonders die kurzen Suren, die der Prophet verkündete, als er noch in Mekka war, faszinierten mit ihrem Versmaß, ihrem Sajj, ihrer Reimprosa und ihrem Klang. Die Schönheit der Sprache des Korans machte die Menschen auf der arabischen Halbinsel auf dieses Himmelsbuch aufmerksam. Sie staunten über die Eloquenz und diese neuen Verse. Aber der Inhalt dieser Verse stand im Widerspruch zu ihren abergläubischen Ansichten. Es war nur natürlich, dass die damaligen Wüstenbewohner einerseits nicht so einfach ihre falschen Bräuche, die vom Koran verworfen wurden, beiseite stellen konnten. Aber andererseits klang der Koran nicht nur schön, sondern auch sein Inhalt war von einer überzeugenden Logik und er lud ausdrücklich zum Nachdenken ein. So glaubten einige daran, dass es das Wort Gottes ist, und bekannten sich zum Propheten Gottes und dem Islam. Andere jedoch begannen, den Prophet zu bekämpfen. Der Koran verbreitete sein Licht schließlich dank der aufrichtigen Bemühungen des Propheten Gottes überall im Hijaz, jenem Gebiet auf der arabischen Halbinsel, in dem Mekka und Medina liegen. Seine Sprache war so eindrucksvoll und voller Wahrheit, hoffnungsfroher Verheißungen und alarmierend, dass berühmte Literaten bekannten, dieses Buch ist keine Poesie und keine Prosa, es ist außergewöhnlich. Nachdem der geliebte Prophet des Islams zu Gott zurückgekehrt war, kamen in der islamischen Gemeinde einige abwegige Strömungen auf. Eine Reihe von irreführenden Interpretationen fand Verbreitung unter der Bevölkerung und es kursierten unterschiedliche Auslegungen. Diese unliebsame Situation veranlasste Gelehrte zur Intensivierung ihrer Koranstudien in der Absicht, den Weg der Wahrheit klarzustellen. In ihren Schriften befassten sie sich mit den verschiedenen Vorzügen des Korans. Ab dem 3. Jahrhundert bis zum 9. Jahrhundert nach der Hijra und dem Mondkalender, das heißt ab 9. bis 15. Jahrhundert nach christlicher Zeitrechnung, haben zahlreiche Gelehrte der islamischen Welt über die besonderen Merkmale des Korans geschrieben. Jahiz, einer der berühmten Literaten unter den Arabern des 8. und 9. Jahrhunderts nach Christus, hat in seinem Werk Nazmul Koran überzeugend nachgewiesen, dass der Koran hinsichtlich seiner Kohärenz literarisch einmalig und unvergänglich ist. Der iranische Gelehrte Fakhr al-Razi, 1149 bis 1209, sowie Suyuti, 1445 bis 1505, haben ebenso ausführlich über den endlosen Wissensschatz des Korans und seine ewigen Wahrheiten geschrieben. Ein schönes, festes Gebäude ist das Resultat eines festen Baumaterials und des wohlüberlegten Entwurfes eines erfahrenen Baumeisters. Ähnlich verhält es sich mit einer sprachlichen Konstruktion. Wenn hierbei Wörter mit einer starken und festen Bedeutung das Grundmaterial bilden, ergibt sich ein flüssiger und schöner, klarer und aussagereicher Text, der eine tiefe Wirkung beim Hörer und Leser auslöst. Der Heilige Koran hat eine solche Wirkung. Gott weist selber darauf hin. Er nennt in der Sure 39, Somar, Vers 23, einige herausragenden Eigenschaften des Korans. Zunächst bezeichnet er diese Offenbarungsschrift als die beste Botschaft und nennt den Koran ein Buch, dessen Verse im Einklang miteinander stehen, weil sie sich in ihrer sprachlichen Gestalt ähneln und inhaltlich die gleiche Tiefe besitzen. Ein Buch, in dem viele wichtige wahre Begebenheiten wiederholt genannt werden. Zur Umschreibung dieser Eigenschaft nennt Gott den Koran ein Buch, das Mutashabah ist. Eine Schrift ist dann Mutashabah, wenn ihre verschiedenen Abschnitte miteinander im Einklang stehen und keine Widersprüchlichkeit zwischen ihnen vorkommt. Schon in dieser Beziehung bildet das Wort des Korans einen Gegensatz zu dem des Menschen. Je mehr Menschen reden, desto mehr kommen in ihrer Rede gewollt oder ungewollt Gegensätze vor. Manchmal ist ihre Rede von besonderer Schönheit und manchmal ganz alltäglich. Dies stellt sich selbst bei den Werken berühmter Poeten und Schriftstellern bei näherer Betrachtung heraus. Jedoch im Heiligen Koran ist dies nicht der Fall. Die hervorragende sprachliche und inhaltliche Kohärenz und Verknüpfung sowie der schöne Klang zeugen davon, dass der Koran anderer Art ist als die Rede und das Sprachwerk von Menschen. Der Koran zeichnet sich außerdem durch gezielte Wiederholungen aus. Wichtige Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, wie zum Beispiel die Sintflut und die gleichen Mahnungen, werden mehrmals angeführt, was jedoch keineswegs langweilt, sondern im Gegenteil wachrüttelt und aufmuntert. Die Wiederholung zur Erreichung einer größeren Wirkung ist ein wichtiges Mittel der Rhetorik, das manchmal erforderlich wird. Der Koran kleidet bei Anwendung dieses literarischen Mittels die Aussagen gleichen oder ähnlichen Inhalts in eine neue Gestalt, so dass die Wiederholungen nicht ermüdend wirken. Gemäß der Erkenntnisse der Hermeneutik, der Interpretationslehre, ergänzen diese Wiederholungen sich sogar gegenseitig in ihrer Bedeutung und schaffen in vielen Fällen Klarheit bei Fragen und Auslegung. Ein weiteres hervorragendes Merkmal des Korans ist seine tiefe Wirkung auf den Hörer und Leser. Gott beschreibt es damit, dass diejenigen, die ihn fürchten, erschauern und daraufhin Gott zugeneigt werden. Er offenbart dies im Vers 23 der Sure 39 wie folgt: Gott hat die beste Botschaft herabgesandt. Ein Buch mit gleichartigen, sich wiederholenden Versen, vor dem die Haut derer, die ihren Herrn fürchten, erschauert. Dann werden ihre Haut und ihr Herz weich und neigen sich dem Gedanken Gottes zu. Auf diese Weise beschreibt Gott die Wirkung der schönen und gewaltigen Verse des Korans auf die empfänglichen Herzen. Als erstes ergreift sie Furcht, und diese Furcht rüttelt sie wach, ist der Beginn einer inneren Bewegung und macht sie auf wichtige Pflichten aufmerksam. Auf der nächsten Stufe bewirken die Verse des Korans Ergebenheit gegenüber dem Wort Gottes und danach kehrt Ruhe und Zuversicht ins Herz ein. Wer den Koran selber rezitiert, kennt diese beiden Zustände gut. Die Mahnverse stimmen den Menschen nachdenklich und die Verse über den Schöpfer der Welt und seine Barmherzigkeit und Gnade glätten sein Herz. Thank you. Die Geschichte des Islams ist voller Beweise für die faszinierende Wirkung des Korans auf die Gläubigen und sogar auf Nichtgläubige. Die Prophetengemahlin Asma berichtet: Wenn der Koran den Anhängern der Propheten vorgetragen wurde, füllten sich ihre Augen mit Tränen und begannen sie zu beben. Ali, Friede sei mit ihm, hat diese Wirkung bei den Gottesfürchtigen wie folgt veranschaulicht. Sie erheben sich in der Nacht und lesen den Koran ruhig und bedachtsam, versenken ihre Seele mit ihm in eine süße Wehmut und erwarten von ihm Balsam für ihren Schmerz. Und immer, wenn sie einem Vers begegnen, der Ansporn enthält, setzen sie Hoffnung in ihn. Das Auge ihrer Seele verharrt voller Freude bei ihm, und sie vergegenwärtigen sich seinen Inhalt. Und wenn sie an einem Vers angelangen, der Ängstigung und Mahnung enthält, hören sie mit dem Herzen ihm auf eine Weise zu, als ob in ihren Ohren das Ächzen und das Übereinanderschlagen der schrecklichen Feuerzungen der Hölle dröhnen würden.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel An der Schwelle zur Helligkeit. Weiterhin guten Empfang.
An der Schwelle der Helligkeit.
Liebe Gäste Gottes im Monat Ramadan. Für den Monat Ramadan, der voller Segen ist, haben wir eine Sondersendung namens An der Schwelle zur Heiligkeit vorbereitet. Es wird dabei um drei Themen gehen. Um die Moral, um Regeln und um das Bittgebet. Ramadan ist gekommen, um die Gläubigen an die Gasttafel Gottes einzuladen. In den islamischen Überlieferungen wird dieser Monat der Monat Gottes und des Gästeempfanges der Gemeinde des Propheten, Friede sei mit ihm, genannt. Gott empfängt seiner Diener in diesem Monat liebevoll und großzügig. Dieser Gästeempfang bedeutet nicht, dass Gott den Magen der Gottesdiener füllt, sondern er bedeutet, dass seine Diener in diesem gesegneten Monat durch ihr Fasten, ihre Bittgebete und Anrufungen und durch die anderen Formen des Gottdienens im Ramadan innerlich wachsen, ihre schlechten Eigenschaften entwurzeln und stattdessen moralische Vorzüge zur Entfaltung bringen. Wer diese kostbare Gelegenheit richtig zu schätzen und zu nutzen weiß, der kommt Gott näher. Warum heißt dieser Monat Ramadan? Die Antwort lässt sich aus den Überlieferungen entnehmen. Der Prophet, Friede sei mit ihm, hat zum Beispiel gesagt: Der Monat Ramadan wird so genannt, weil er die Sünden verbrennt. Imam Barat, Friede sei mit ihm, hat über die Vorzüglichkeit dieses Monats zu seinem Schüler Jabir gesagt: Jemand, der in diesem Monat am Tag fastet und einen Teil der Nacht mit Gott dienen verbringt, wird so werden, wie er war, als seine Mutter ihn geboren hat. Der letzte Gesandte Gottes hat kurz vor Beginn des gesegneten Monats Ramadan die Menschen angeregt, den Segen des Ramadan zu nutzen. Er hat ihnen versichert, dass die Tage und Nächte des Monats Ramadan die besten im Jahr sind, und gesagt: Es ist der Monat, in dem ihr zum Gastempfang Gottes eingeladen seid und zu denen gereiht werdet, die Gottes Großmütigkeit erfahren. Eure Atemzüge werden in diesem Monat wie Lobpreisungen belohnt, und euer Schlaf in diesem Monat ist wie Gottesdienst, und eure religiösen Taten werden in diesem Monat angenommen, und euer Bittgebet wird erhört. Helft in diesem Monat den Armen und Bedürftigen, ehrt die betagten Menschen, seid liebevoll zu den Kindern und verkehrt mit euren Verwandten. Ihr Menschen, jeder, der in diesem Monat seinen Charakter zum Guten hin verändert, der wird an jenem Tag, an dem die Füße auf der Siratbrücke schwanken, mit Leichtigkeit diese Brücke überqueren. So bittet Gott aufrichtig und mit reinem Herzen, dass er euch den Erfolg beschert, zu fasten und den Koran zu verlesen. Denn arm ist jemand, dem in diesem Monat der Überfülle und des Segens die Barmherzigkeit Gottes verwehrt bleibt. In den islamischen Regelwerken wird 5 Wege angeführt, um festzustellen, ob es Neumond ist und der Monat Ramadan begonnen hat. Erstens, der Mensch sieht selber die Mondsichel am Himmel. Zweitens, mehrere Leute sagen, dass sie den Neumond gesehen haben und der Mensch ist sich sicher, dass es stimmt, was sie sagen. Drittens, 2 gläubige und gerechte Männer sagen, dass sie am Abend den Neumond gesichtet haben. Allerdings dürfen sich ihre Aussagen nicht in wesentlichen Dingen gegenseitig oder der Realität widersprechen. Viertens, der Monat Schaban, der dem Ramadan vorausgeht, beträgt nicht 29, sondern 30 Tage, sodass der darauffolgende Tag der erste Ramadan ist. Fünftens, der Hakim Shar, der befugte Rechtsgelehrte, fällt das Urteil, dass der Monat Ramadan begonnen hat. Nach diesem Urteil muss sich auch jemand richten, der einen anderen religiösen Rechtsgelehrten zu seinem Vorbild für die Nachahmung in religionsrechtlichen Fragen gewählt hat. Wenn aber jemand genau weiß, dass der Hakim Ishar sich geirrt hat, darf er sich nicht nach dessen Urteil richten. Wie soll sich der Gläubige ab am letzten Tag des Ramadan verhalten, wenn er nicht weiß, ob der Monat Ramadan im jeweiligen Jahr 29 oder 30 Tage hat? Denn es ist ja so, dass am ersten des darauffolgenden Monats, dem Monat Schawal, das Fastfest ist, an dem nicht gefastet werden darf. Also es ist so, wenn der Fastende nach 29 Tagen nicht weiß, ob der nächste Tag noch zum Ramadan gehört oder nicht, soll er fasten, und wenn er vor dem Gebetsaufruf zum Abendgebet erfährt, dass dieser Tag nicht der 30. Ramadan, sondern der erste Schawal war, soll er sein Fasten brechen. Für jemanden, der sich in den Dienst Gottes gestellt hat, sind die vertraulichen Gespräche zu ihm der größte Schatz auf Erden. Nur auf besondere Weise gelangt der Mensch an diesem Reichtum. Das Wie können wir vom Propheten und den Imamen lernen. Sie haben tiefsinnige Bittgebete für die Muslime hinterlassen. Wir wollen nun aus diesem großen Schatz eine Wegzehrung schöpfen. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, der wegen seiner zahlreichen langen Niederwerfungen Sajda vor Gott so genannt wird, hat in der ersten Nacht dieses geliebten Monats, des Monats Ramadan, sein Gebet mit folgenden Dankespreisungen begonnen. Die Dankpreisung ist Allahs, der uns zu seiner Dankpreisung geleitet und uns ihrer würdig werden ließ, damit wir zu den Dankpreisenden für seine Wohltaten gehören und damit er uns dafür mit bester Belohnung belohnt, mit der er die Guteswirkenden belohnt. Die Dankpreisung ist Allahs, der uns mit seiner Religion beschenkt, uns für seine Lehre bestimmt hat und uns auf dem Weg seiner Güte geführt hat, damit wir darauf durch seine Gunst zu seiner Zufriedenheit fortschreiten. Eine Dankpreisung, die er von uns annimmt und mit der er mit uns zufrieden ist. Die Dankpreisung ist Allahs, der seinen Monat, den Monat Ramadan, zu einem dieser Wege gemacht hat, den Monat des Fastens, den Monat des Islams, den Monat der Reinheit, den Monat der Prüfung, den Monat des Aufstehens zum Beten, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Somit hat er seinen Vorzug gegenüber den rechtlichen Monaten verdeutlicht durch das, was er für ihn an reichlichem heiligen und berühmten Vorzügen errichtet hat. So hat er darin das einiges, was er in anderen Monaten erlaubt hat, verboten, und er hat darin das Speisen und Trinken eingeschränkt, aus Ehrung. Er hat für ihn eine bestimmte Zeit festgesetzt, bei der er, erhaben und mächtig ist er, nicht erlaubt, ihn vor diese Zeit oder nach diese zu verschieben. Daraufhin hat er einer Nacht von dessen Nächten des Monats Ramadan Vorzug gegeben über die Nächte von 1000 Monaten und hat sie die Nacht des Schicksals, Laylatul Qadr, genannt. Die Engel und der Geist kommen in ihr mit Erlaubnis ihres Herrn herab mit jedem Gebot. Sie ist Frieden und anhaltender Segen bis zum Anbruch der Morgendämmerung, für wen er möchte von seinen Dienern, gemäß dem, was er geurteilt hat aus seiner Bestimmung. Allah unser, segne Muhammad und seine Familie und inspiriere uns zur Erkenntnis seines Vorzuges, der Ehrung seiner Unantastbarkeit und der Enthaltung von dem, was du in diesem Monat untersagt hast. Hilf uns bei seinem Fasten durch das Zügeln der Körperglieder vor Ungehorsam, dir gegenüber, und bei deren Einsatz bei dem, was dich zufrieden stellt, damit wir keinem Unsinn Gehör schenken und mit unseren Blicken nicht zum leeren Zeitvertreib eilen, so dass wir unsere Hände nicht zu etwas Unerlaubtem ausstrecken und mit unseren Füßen nicht zum Untersagten fortschreiten, auf dass unsere Bäuche nur das, was du erlaubt hast, aufnehmen, unsere Zunge nur das sprechen, was du vertreten hast, wir uns nur dafür anstrengen, was deine Belohnung näher bringt. Und wir uns nur mit dem beschäftigen, was vor deiner Strafe schützt. Danach befreie all dieses von eitler Selbstdarstellung der Heuchler und von der Ruhmliebe der Ruhmliebenden, so dass wir dir dadurch jemanden zur Seite erstellen, der niedriger ist als du, und wir darin kein Ziel im Auge haben außer dir. Liebe Hörerfreunde, dies war ein Ausschnitt aus dem Gebet 44 der wertvollen Gebetssammlung Sahifa Sajadia, Blätter der Niederwerfung. Die Übersetzung wurde der Seite islam.de entnommen und vereinzelt der persischen Übersetzung angepasst. Das arabische Original fügen wir auf unserer Homepage hinzu. Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.